Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ja, damals. Wer beim letzten Frauenabend die Gelegenheit hatte, dabei zu sein, das betrifft nun vor allem die Frauen, der hat vielleicht noch die nette Begebenheit aus alter Zeit in Erinnerung, die Frau Weihe uns erzählt hat. Aus dieser Kirche hier, so ungefähr 100 Jahre muss es her gewesen sein, Piepenbrink hieß der alte Ohndorfer, der den Kirchgang am Sonntagmorgen ganz gerne zu einem ausgedehnten Schläfchen genutzt hat. So auch diesmal. Allerdings war er diesmal wohl so müde, dass er schon vor der Predigt eingeschlafen war und einfach so wegnickte. Und dann kam der Klingelbeutel. Trotz Klingelglöckchen am Beutel, der Schlaf war tief und fest. Der Klingelbeutel ging durch die Reihe und kam bedrohlich näher. Als der Beutel direkt vor ihm war, da gab der freundliche Nachbar dem alten Piepenbrink einen Stoß in die Rippen. Hey, wach auf! Dieser, ganz verdutzt, noch völlig schlaftrunken, sieht nur diesen Beutel vor sich baumeln und sagt, nee, das ist nicht meine Mütze. Also ich hoffe, heute Morgen schläft niemand ein. Aber es gibt die Gefahr, dass der Glaube einschläft. Hey, wach auf, werde wach. So unser Thema heute Morgen und unser Predigttext gibt uns auch ein wenig unsanft so einen Rippenstoß. Im letzten Buch der Bibel, in der Johannes-Offenbarung, da finden wir die Sendschreiben. Sieben an der Zahl, Briefe an sieben Gemeinden, Botschaften vom auferstandenen Christus selbst, vermittelt durch Johannes. Und eine Gemeinde war eingeschlafen. Ihr Glaube war schon so gut wie tot. Das war die Gemeinde in Sardes. Letzte Woche schon haben wir auch so ein Sendschreiben gehört, Rüdiger Vloker hat uns berichtet über den Brief an die Gemeinde in Philadelphia. Heute also schon wieder solch ein recht ernster und gar nicht gemütlich adventlich klingender Brief, der uns hier als Predigttext vorgegeben ist. Die Kirche bietet uns offensichtlich mit der Vorgabe dieser Texte nebenbei wunderbar eine kostenlose Werbung für die Türkei-Studienreise in den nächsten Herbstferien. Denn da werden wir ja die Orte dieser Sendschreiben der Johannes-Offenbarung besuchen. Wir werden auch nach Sardes kommen. Werde wach, so lautet die Botschaft an Sardes. Einmal mehr in diesen Wochen, wo uns Gottes Wort ernste Worte zumutet. Werde wach. Passt das eigentlich in die Adventszeit? Passt das zur Gemütlichkeit der brennenden Kerzen am Adventskranz? Vielleicht nicht so recht. Allerdings, wenn wir uns klar machen, dass die Adventszeit, lange bevor sie von Kommerz, Konsum, Keksen und Kassenklingeln vernebelt und vom Gedränge und Geschiebe auf den Weihnachtsmärkten erdrückt wurde, eigentlich eine Bußzeit war, eine Zeit des Fastens sogar, eine Zeit der Besinnung, der Umkehr zu Gott, genauso wie die Passionszeit. Übrigens, in Klammern gesagt, deshalb auch hier diese lilafarbenen Behänge, genau wie in der Passionszeit, lila die Farbe der Buße in der Kirche. Wenn wir das bedenken, dann wird es durchaus verständlich, dass dieser Weckruf Gottes heute hier am dritten Adventssonntag zu uns kommt. Und so will ich die vier Kerzen des Adventskranzes einfach kurzerhand mal austauschen gegen einen vierfachen Weckruf. Ich habe hier den Wecker meiner Tochter Christina mir mal ausgeliehen. Ein schöner Pferdewecker. Sieht ganz harmlos aus, aber... Dieser Weckruf, oh, da fliegt man gleich aus dem Bett, wenn der losgeht. Der erste Weckruf, ich möchte ihn so überschreiben, mehr Schein als Sein. Mehr Schein als Sein, das ist eine Frage, die uns wachrüttelt. Versetzen wir uns ins Jahr 95 nach Sardes in Kleinasien im Westen der heutigen Türkei. Hier sieht man noch das, was davon übrig geblieben ist. Schon seit einigen Jahrzehnten gibt es hier eine christliche Gemeinde im Jahr 95. Und an einem Sonntag kündigt der Gemeindeleiter im Gottesdienst an: Liebe Gemeinde, heute gibt es etwas Besonderes. Ich habe einen Brief aus Patmos bekommen, vom Apostel Johannes, der dort, wie ihr doch wisst, gefangen gehalten wird. Und er schreibt an uns hier in Sardes, stellt euch das mal vor. Ein leises Raunen geht durch die Reihen. Ja, was sind wir doch für eine wunderbare Gemeinde. Das ist ja auch irgendwie verständlich, dass der Johannes endlich mal auch uns einen Brief schreibt. Nun sind wir mal sehr gespannt. Und dann liest er vor, der Gemeindeleiter. Und damit beginnt unser Predigttext. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe: Das sagt, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Klingt erstmal etwas seltsam, denken die Zuhörer. Der Engel der Gemeinde, ein Bote. So kann man es ja auch übersetzen. Das ist vielleicht unser Gemeindeleiter. Es bleibt offen. Dann geht es geheimnisvoll weiter. Das sagt er, die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Das wiederum kann ja nur Jesus Christus selbst sein. Denn er hat ja den Geist Gottes. Er ist der Geist Gottes. Der Heilige Geist ist eins mit ihm und dem Vater. Und die Zahl sieben, die steht als göttliche Zahl für die Vollkommenheit. Und er hat die sieben Sterne. Das sind die Gemeinden, die in dieser Welt leuchten sollen wie Sterne. Ja, da gehören wir ja auch dazu. Und Christus hat sie in seiner Hand. Er hat die sieben Sterne in seiner Hand. Das ist doch wirklich tröstlich. Die Zuhörer nicken alle. Der Gemeindeleiter liest weiter. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst. Ja, auch da nicken sie. Heute nicken sie nicht ein, sondern heute nicken sie, weil sie zustimmen. Das klingt doch wirklich gut. Jesus kennt uns. Das ist doch schön. Er kennt unsere Werke, unser blühendes Gemeindeleben. Und er kennt auch unseren guten Ruf bei den anderen Gemeinden. Ja, es ist ja wirklich so, viele andere Gemeinden reden über uns, was hier so alles läuft, wie lebendig es bei uns zugeht. Das ist wirklich klasse. Schön, dass Jesus stolz auf uns ist. Naja, hören wir mal, was er weiter so bei uns lobt. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Hä? Das soll da stehen? Gemeindeleiter, du hast dich bestimmt verlesen. Wir sollen tot sein? Ausgerechnet wir, unsere Gemeinde? Verlassen wir die erschrockene Gemeinde in Sardes und kommen wieder nach Hohenhorst. Schließlich ist der Brief heute Morgen ja auch an uns gerichtet. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Das hat mich auch sehr nachdenklich gemacht. Ich musste an unseren neuen Martinsboten denken. Auf Seite 4 heißt es schön fett in der Überschrift: Lebendige Gemeinde. Vorschau auf 2014. Keine Frage. Wir sind wirklich eine sehr lebendige Gemeinde mit einem vielfältigen Angebot für Jung und Alt. Und das ist auch gut und richtig so. Und auch andere sehen unsere Gemeinde so. Aber doch bohrt Jesus tiefer. Und er sieht nicht nur die Gemeinde. Er sieht auch jeden Einzelnen. Und besonders diejenigen von uns, die wir gerne als gläubige Christen mit einem lebendigen Glauben erscheinen wollen. Ist bei uns auch mehr Schein als Sein? Erscheinst du anderen und auch dir selbst als lebendig und gläubig, aber es ist womöglich nur eine Fassade? Spielst du nach außen eine heile, fromme Welt? Und dann verhältst du dich gegenüber deinen Familienangehörigen und deinen Arbeitskollegen lieblos, schäbig. Machst du äußerlich noch die Rituale des Glaubens weiter mit, wie seit Jahr und Tag? Besuchst die Gottesdienste, betest, machst pflichtbewusst deine stille Zeit, aber im Herzen ist die Beziehung zu Jesus, der Glaube, längst erstorben. Bist du vielleicht bewusst oder unbewusst ein Heuchler? Und so lautet der erste Weckruf heute, ist bei uns auch mehr Schein als Sein? Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Der zweite Weckruf. Aufgabe statt aufgeben. Eigentlich könnte der Brief ja jetzt aufhören, oder? Du bist tot. Das sagt Jesus. Was will man da noch sagen? Das klingt doch wirklich hoffnungslos. Das klingt doch so endgültig. Was soll man denn da noch weiterreden? Wozu überhaupt? Also sollen wir mit unserem Scheitern aufgeben? Resignieren, den Glauben vielleicht ganz an den Nagel hängen? Hat Jesus uns aufgegeben? So scheint es ja im ersten Moment, zumindest hier bei der Gemeinde in Sardes. Nein, er sagt dieser toten Gemeinde etwas Unglaubliches. Werde wach und stärke das andere, das sterben will. Das ist ja das Großartige bei Gott und bei Jesus Christus. Bei ihm ist Tod nicht gleich Tod. Das muss man sich mal vorstellen. Er redet auch noch mit Toten. Denken wir doch an den Lazarus, der schon 4 Tage tot im Grab lag. Und zu dem redet er, Lazarus, komm heraus. Und dieses Wort, das er sagt, das ist lebendig und das macht lebendig. Das ist lebensschaffend. Und Lazarus kommt. Oder dem toten Mädchen, der Tochter des Jairus, sagt Jesus, Talita Kumi, steh auf. In Gottes Augen ist der Tod ein Schlaf, aus dem sein mächtiges, lebenschaffendes Wort aufweckt, auferweckt. Und so schrecklich der Tod hier auf der Erde ist, besonders wenn er so ganz plötzlich und unerwartet einen Menschen überfällt, wie wir es jetzt auch in diesen Tagen in unserer Gemeinde erlebt haben. So schrecklich der Tod hier auf der Erde ist, er hat nicht das letzte Wort. Ich glaube an die Auferweckung der Toten. So bekennen wir es ja auch im Glaubensbekenntnis. Und was für den irdischen Tod gilt, das gilt genauso auch für den geistlichen Tod. Da, wo unser Glaube erstorben ist, wo die Leidenschaft für Jesus längst erloschen ist. Oder da, wo vielleicht unser Glaube noch nie so richtig lebendig gewesen ist. Und da, wo auch eine Gemeinde oder gar eine ganze Kirche in Gottes Augen tot ist, mausetot, bei aller Geschäftigkeit, bei allen Aktivitäten, da ist noch nicht das Ende für Gott gekommen, sondern da ist die Gelegenheit zum Aufwecken da. Gott hat die tote Gemeinde in Sardes nicht aufgegeben, sondern er gibt ihr eine Aufgabe. Werde wach, sagt Jesus ihr, werde wach, stärke das andere, das sterben will. Das finde ich nun wirklich unglaublich mutmachend. Keiner, der hier heute Morgen sitzt, ist so weit weg von Gott, hat so wenig Glauben, ist geistlich so tot, als dass Gott ihn nicht aufwecken, lebendig machen könnte. Und als ob Gott ihn nicht gebrauchen will, um auch anderen zu helfen, die sich selber längst aufgegeben haben, die nicht mehr leben und glauben wollen und können, die heute gar nicht hier sind. Gott gibt dich nicht auf. Er weckt dich auf. Er weckt dich auf, um andere zu stärken, um andere zu wecken. Das ist deine Aufgabe. So lautet der zweite Weckruf. Aufgabe statt aufgeben. Der dritte Weckruf. Achtsam und wachsam. Lesen wir weiter. Denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und halte es fest und tue Buße. Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Diese Verse lassen sich in zwei Begriffen zusammenfassen, achtsam und wachsam sein. Achtsam sein. Worauf sollen wir denn achten? Jedenfalls nicht auf unsere Leistungen, auf unsere Werke, auf unsere Aktivitäten. Nicht, dass das alles schlecht wäre. Ich bin überzeugt, dass Gott sich wirklich auch darüber freut, wenn wir uns mit ganzer Kraft und Kreativität, wenn wir uns mit all unseren Gaben und unserem Geist für ihn einsetzen, mit unserer Zeit und Mühe und unserem Engagement. Ich glaube, Gott freut sich darüber. Aber vollkommen bei Gott werden unsere Versuche niemals sein. Sie sind und bleiben Stückwerk. Ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden, auch in unserer Gemeinde. Also achte nicht so sehr auf das, was du tust, sondern achte mehr auf das, was du empfangen hast. So denke nun daran, achte darauf, was du empfangen hast und was du gehört hast. Was hast du denn empfangen? Was ist das? Dass Gott dir deine Sünden vergibt, dass er dich annimmt ohne deine Leistungen, dass er mit dir geht in deinen Sorgen, in deiner Trauer, in deiner Einsamkeit. Denke nur daran, achte auf das, was du empfangen hast und auf das, was du gehört hast. Das ist das Wort Gottes, der Gottesdienst, die Bibel, das halte fest. Halte fest, so steht es hier, achte es nicht gering. Und wo du dich doch von Gott entfernt hast, wo du im Glauben und in der Liebe lau und träge geworden bist, da tu Buße, so heißt es hier. Ach, das klingt so hart und schwer, das ist doch so einfach gemeint. Kehr um, fang neu an. Fang neu an, bitte Gott um Vergebung und sei wachsam. Sei wachsam. Jesus kommt wieder. Sei bereit dafür. Und sei auch bereit für dein eigenes Sterben. Du weißt ja nie, wann es soweit ist. Es kann ja so plötzlich kommen. Sei wachsam. Gerade die Leute in Sardes, die wussten nur zu gut, was das bedeutet. Schauen wir noch einmal in die Geschichte dieser Stadt. Im Hintergrund sieht man das Tmolos-Gebirge. Und die Stadt gruppierte sich um eine Zitadelle auf dem Berg, eine Naturfestung, die als uneinnehmbar galt. Sardes, eine der ältesten und berühmtesten Städte Kleinasiens, Hauptstadt des alten Königreichs Lydien, mit dem sagenhaft reichen König, den kennen Sie alle vom Namen her, Krösus. Krösus war da zu Hause, reich wie Krösus. So war die ganze Stadt. Doch zweimal wurde die Zitadelle doch eingenommen. 546 vor Christus von den Persern und gut 300 Jahre später nochmal. Eine uneinnehmbare Zitadelle eingenommen, wie das denn? Nun, beide Male schlief die Besatzung. Man hatte in großer Überheblichkeit und Stolz überhaupt keine Wachen aufgestellt. Die Eroberer erklommen die Felsen und überrumpelten und überfielen die sorglose Besatzung wie ein Dieb in der Nacht. Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Wachsam sein. Ja, Sardes wusste, was das bedeutet. Und wie fatal die Folgen sind, wenn man nicht wach ist. Jesus kennt die Geschichte dieser stolzen, sorglosen Stadt und er kennt auch die Gemeinde, die im Begriff ist, denselben Fehler geistlich zu wiederholen. Stolz über das erreichte Gemeindeleben, sorglos und leichtsinnig werden, statt wachsam zu bleiben und die lebendige Beziehung zu Jesus zu pflegen. Der Taufspruch von dem kleinen Josias heute, der hilft uns dabei, wachsam zu sein und diese Beziehung zu pflegen. Der steht im Buch der Sprüche und er heißt, man muss wohl doch darin sehen, dass es Gott selber ist, der spricht. Gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Darauf kommt es also an, dass wir unser Herz Gott geben und dass wir mit unseren Augen auf seine Wege achten. Achtsam und wachsam bleiben, so der dritte Weckruf. Und schließlich der vierte und der letzte Weckruf. Rein bleiben, rein werden. Aber du hast einige in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Die werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind's wert. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden, und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens, und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Zum Abschluss des Briefs ist von den Kleidern die Rede. Nun ist es gut zu wissen, dass Sardes seinen Reichtum vor allem dem florierenden Handel mit Wollwaren, Stoffen und Kleidung zu verdanken hatte. Die Leute dort waren also Experten in Sachen Kleidung und die fanden es gut, wenn Leute neue Kleider anzogen, die sie vorher am besten dort gekauft haben. Und nun sagt Jesus, wenn ihr zum Glauben findet, dann ist das so, als ob ihr neue Kleider anzieht, ganz rein, ganz unbefleckt. Paulus sagt das genauso im Epheserbrief. Zieht an den neuen Menschen wie ein neues Kleid. Dies hat man übrigens in alter Zeit symbolisch durch das Taufkleid ausgedrückt, das der Täufling bei seiner Taufe angezogen bekam. Doch die Taufe ist ja nur ein Beginn des neuen Lebens. Damals, wo vor allem Erwachsene, wo glaubende Menschen getauft wurden, die in der Taufe auch ihren Glauben bekannt haben. Und dann war das so ein Start, ein Beginn. Das musste nun weitergehen. Und es ging darum, nun dementsprechend zu leben. Haltet euch fern von Sünde, widersteht den Versuchungen des Teufels. Natürlich kann kein Christ sündlos leben und das ist hier auch gar nicht gemeint. Sonst würde es ja gar nicht nötig sein, dass am Ende nochmals einem weiße Kleider gegeben werden. Dass man mit weißen Kleidern angetan wird. Das wäre doch gar nicht nötig, wenn wir wirklich, nachdem wir zum Glauben gekommen sind, sündlos leben könnten. Das kann keiner. Aber was ist damit gemeint, die, die ihre Kleider nicht besudelt haben? Das sind die, die ihren Glauben nicht missachtet haben, nicht weggeworfen haben, sondern die aus der Vergebung und in der Beziehung mit Jesus leben. Und nur durch ihn bleiben wir rein. Und wir werden, wenn wir dereinst vor seinem Thron stehen, vollkommen rein. So wollen wir uns heute von diesem vierfachen Weckruf Gottes wirklich wachrütteln lassen. Und unser Kommentar sollte nicht der sein vom alten Piepenbrink, nachdem er aufgeweckt wurde, der sagte, nee, das ist nicht meine Mütze. Das ziehe ich mir nicht an. Nee, so wollen wir es nicht sagen, sondern wir wollen uns das anziehen, was wir heute gehört haben. Wir wollen diesen Weckruf mitnehmen. Und wissen Sie, was sehr tröstlich ist? Diese Gemeinde in Sardes. Sie ist ein Beweis dafür, dass ein Weckruf Gottes nicht vergeblich ist. Denn wir wissen aus der alten Kirchengeschichte, dass 70, 80 Jahre später, nachdem die diesen Brief bekommen haben, dass da wirklich eine aufgeweckte Gemeinde war. In Sardes. Denn ihr Bischof Melito von Sardes, das war ein ganz wackerer Streiter für den Herrn. Und er bezeugte sogar dem römischen Kaiser Mark Aurel mutig und klar das Evangelium. Bis zum Kaiser nach Rom ging die Botschaft aus Sardes. Werde wach. Amen. Wir wollen nun ein Adventslied singen, ein neueres Adventslied. Freude bricht sich Bahn, wenn der König kommt. Und da ist auch so eine Strophe drin, die passt ganz gut. Da heißt es, wenn du kurz davor stehst, den Glauben zu verlieren, dann schau auf ihn, der König kommt. Werde wach. Freude bricht sich Bahn.